Danke, Florian, für die Einleitung zum Gottesdienst. Danke für das Quiz. Ich weiß gar nicht, wie du dir diese Fragen ausgedacht hast, aber das habe ich gemacht. Die Fragen habe ich ausgedacht. Es ist interessant, dass so wir manche Dinge, wenn man sie so formuliert, wie ich sie formuliert habe, die sind uns dann fremd. Wie du gesagt hast, Stefan, es hört sich komisch an. Und klar, irgendwann ist das irgendwo in der Predigt gefallen, aber man behält sich auch nicht alles. Aber ein paar Dinge werde ich heute nochmal wieder auffrischen. Letzte Woche, da haben wir gesehen, dass der Reichsgottesgedanke tatsächlich auf der ersten Seite der Bibel auftaucht, in dem Gott uns Menschen zu ebenbildlichen königlich oder zu Ebenbildern macht, die königlich, priesterlich regieren sollen. Da waren ja diese Worte von Herrschen, macht euch die Schöpfung untertan. Und das sind die ersten Indizien dafür, dass der König, der Schöpfer Gott, hingeht und möchte, dass seine Schöpfung und in dem Fall wir als seine Ebenbilder, als die Krone der Schöpfung eben hingehen und seinen Job in dieser Welt machen und ihn reflektieren und Gott verherrlichen durch dieses Regieren und Herrschen. Letzte Woche habe ich im Anschluss noch mit, glaube Anke war es, gesprochen und sie sagt, ja, das mit dem Regieren und mit dem Herrschen, das finde ich komisch. Also das geht uns nicht so ein. Stimmt. Und man könnte auch sagen, um das ein bisschen abzumildern, wir haben den Auftrag zu gärtnern. Das klingt wieder so ein bisschen nett, ne? Als könnte man sich so ein bisschen aus der Verantwortung rausziehen. Aber Fakt ist, dass Gott uns Verantwortung überträgt für die Erde als Schöpfung oder als Krone der Schöpfung für die Schöpfung. Das Ebenbild Gottes ist aber hingegangen, wie ihr alle wisst, in Genesis 3, Sündenfall, und verweigert Gott die Gefolgschaft. Und wir sehen dann von Kapitel 3 bis Kapitel 11 in der Genesis, wie der Mensch im Grunde genommen so eine Art Alternativreich aufbaut. Das heißt, dann kommt der Brudermord, dann geht Kain, der Abel erschlagen hat, hin und baut die erste Stadt. Und mit der ersten Stadt fängt das an, was letztendlich so ein Stück weit auch immer wieder das Zentrum wird von Reichen dieser Welt. Und Städte stehen in der Bibel häufig auch für Macht, für Korruption, für Gier, für ich sage immer Geld, Macht und Sex. Und dieses Alternativreich, das sehen wir dann in der Bibel, also erstmal in den Kapiteln 3 bis 11 vom ersten Buch Mose in so einer Wiederholungsschleife. Da wird immer wieder gegen Gott rebelliert, Gott richtet und Gott ist dann aber auch immer wieder gnädig. Das ist in den ersten Kapiteln ganz, ganz deutlich. Und dann zieht sich das aber wie in so einer Wiederholungsschleife durch die ganze Bibel. Immer wieder rebelliert der Mensch oder später das Volk Israel, das er dann in Kapitel 12 ja mit Abraham herausruft oder beruft, um das Kernproblem der Schuld und Sünde dann zu lösen. Aber es hört nicht auf. Es geht immer weiter. Es ist immer Rebellion gegen Gott. Gott richtet und Gott ist wieder gnädig. Immer und immer wieder. Durchs ganze Alte Testament zieht sich das. Und jedenfalls ging dieses Auf und Ab eben auch trotz der Berufung Abrahams und der diversen Bündnisse, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat, immer weiter. Und am Ende ist Israel im Exil. Und am Ende hört Gott irgendwann 400 vor Christus auf zu reden. Der letzte Prophet, Maleachi, und dann ist Schweigen. 400 Jahre. Und Israel, das weiß man, fühlte sich eigentlich die ganze Zeit weiterhin irgendwie im Exil. Gott hat aufgehört, sich um sie zu kümmern. Sie waren gestraft, aber sie warteten weiterhin auf diesen Messias. Und das war auch die Haltung und das Gefühl der gottesfürchtigen Juden zu der Zeit, als sie unter Rom gelitten hatten. Und als sie auch da immer noch warteten auf diesen verheißenen König, auf den Messias, auf den Befreier, auf den Retter, auf den Gesalbten, wie auch immer die Bibel die Begrifflichkeiten dann einsetzt. Aber das war das Gefühl. Und dann kam Hoffnung auf. Hoffnung durch einen Chaoten, könnte man sagen. Also der zumindest so wirkte. So einer, der in der Wüste lebte und komische Dinge aß und der aber irgendwie an Jesaja erinnerte. Jesaja 40, da steht ja dieser Vers, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg dem Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und Johannes hat schon Furore gemacht damals. Also die Leute, das lesen wir ja auch, die sind hin. Die haben sich taufen lassen. Die haben ihm zugehört. Die waren gespannt. Ist das Exil vorbei, das wir empfinden? Und dieser Gott kam tatsächlich. So wie Johannes angekündigt hat. Allerdings anders als erwartet. So anders, dass selbst wir heute immer noch Probleme damit haben, dass dieser Gott so anders kam und so anders ist. Und das Erste, was er sagte und wie ich letzte Woche gesagt habe, die Kernmessage Jesu war, tut Buße, denn das Himmelreich ist, wir kennen die Übersetzung nahe gekommen, aber es heißt eigentlich, das Himmelreich ist jetzt angebrochen. Jesus kam, dieser Gott, von dem Jesaja gesprochen hat, war jetzt da in Person und sagt, das Reich Gottes ist jetzt angebrochen. Und die Evangelien erzählen die Geschichte, ich wiederhole das, weil Wiederholung ist wichtig offensichtlich, weil die Evangelien erzählen die Geschichte, wie Jesus dann sein Reich baut und welche Werte gelten. Wir vernachlässigen die Evangelien viel zu sehr, aber diese Werte, die gelten, klar, Liebe, Vergebung, Frieden, aber auch Gerechtigkeit und Freigebigkeit. Und damit spricht Jesus die Nöte seiner Zeit an, von auch sozialer Ungerechtigkeit, auch von Unterdrückung. Also Jesus kümmerte sich um die Armen, hat die Armen in den Blick genommen und hat gepredigt, kümmert euch auch um die. Und das ist auch heute noch so, dass ihm das wichtig ist. Aber was total überraschend war und womit keiner so wirklich gerechnet hat, was diesen König betrifft, war dann diese offizielle Krönung am Kreuz auf Golgatha. Damit hat keiner gerechnet. Keiner hat damit gerechnet, dass der König Israels elendig am Kreuz sterben musste. Und wir haben jetzt seit letzter Woche, glaube ich, auch verstanden, dass Jesus mit seinem Dienstantritt als erstes die Menschen einlud, tatsächlich Buße zu tun. Und ihr wisst, dass dieses Wort eigentlich bedeutet, umzukehren, eine 180-Grad-Wende zu vollziehen. Und diese Buße, die er an diese gute Nachricht, an dieses Euangelion geknüpft hat, war immer verbunden mit der Einladung, ihm in sein Reich zu folgen. Ganz, ganz wichtig. Also wenn wir nochmal ein Quiz machen, das ist wichtig, dass Jesus tatsächlich hingegangen ist, auch wenn wir das so denken, ne, tut Buße, damit ihr in den Himmel kommt. Das war nicht seine Kernbotschaft. Das ist natürlich ein Ergebnis, dass Menschen ewiges Leben haben, wenn sie sich Jesus anschließen. Aber das war nicht die Kernbotschaft, sondern die Kernbotschaft war, zurück zu dieser Idee von Eden zu kommen, hin in dieses Reich, das er gegründet hat, und hin in eine ungetrübte, angstfreie Gemeinschaft mit Gott, die uns ermutigt, königlich, priesterlich in dieser Welt, in dieser Zeit für den König aktiv zu sein. Das, was Gott am Anfang mit uns geplant hat, das machte Jesus vor 2000 Jahren konkret, als er als König kam. Und uns einlud, umzukehren, ihm in dieses Reich zu folgen und das zu tun, was er wollte, das wir tun, nämlich die Werte dieses Reiches zu leben, als königlich-priesterliche Herrscher seines Eben, als Ebenbilder. Das war die Eden-Idee. Deshalb bei der Quizfrage eben diese Frage, kommt das mit Eden irgendwann nochmal auf den Tisch oder ist das jetzt schon da? Es ist jetzt schon wieder da. Mit Jesus kam diese Idee schon und kommt natürlich dann irgendwann mit der Zukunft nochmal in Vollendung. Und wie wichtig es ist zu verstehen, dass das ein Reich in der Gegenwart ist, das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt und das werde ich auch immer wieder sagen, weil das so unheimlich wichtig ist, dass wir das verstehen, dass wir diese Reich-Gottes-Geschichte oder das, was Matthäus Himmelreich nennt, dass wir das nicht einfach auf die Zukunft schieben. Dass wir das mal abhaken und sagen, nee. Das ist nicht nur irgendwann, wenn hier alles vorbei ist, sondern die Reich-Gottes-Idee ist jetzt in der Gegenwart. Aber es wird natürlich eine zukünftige Vollendung geben. Das macht die Bibel klar. Und du hast den Text gelesen, den ich gleich nochmal lese aus der Offenbarung. Es wird eine Vollendung geben. Und auch da, wisst ihr, habe ich immer wieder deutlich darauf hingewiesen, lasst uns nicht immer nur vom Himmel reden, sondern lasst uns das tun, was die Bibel auch tut, indem sie sagt, es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Weil dieses immer nur an den Himmel denken, sorgt auch dafür, dass wir die Erde als etwas Zweitrangiges abtun. Aber das ist nicht im Sinne des Königs. Das, was hier passiert, was wir hier leben und leben können, das ist ihm wichtig. Und das, weil die Bibel gar keinen Zweifel daran lässt, dass es so ist. Die Ewigkeit ist eine schöne Zukunft und das hat Jesus auch deutlich gemacht, aber es geht ihm vor allen Dingen auch um das Hier und Jetzt. Und als Nachfolger in seinem gegenwärtigen Reich sind wir tatsächlich jetzt der Tempel, an dem Gottes Welt und unsere Welt zusammenkommen. Und das ist das, was in der Bibel auch deutlich wird, dass dieses Lied, was wir eben gesungen haben, das, was das Neue Testament deutlich macht, dass wir zum Tempel des Heiligen Geistes werden, dass diese Dinge, die wir immer so schwer irgendwie fassen können, aber ganz klar eigentlich dahin gehen, dass Jesus diesen Eden-Gedanken, dass der sich durch die ganze Bibel zieht, diejenigen, die jetzt diese Begegnung von Himmel und Erde in einer gewissen Weise verkörpern, sind wir. Weil Gott durch seinen Geist in uns wohnt, das muss man sich mal bewusst machen. Also wir kennen das ja, ne? Wir haben das ja schon tausendmal bejaht, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Aber was bedeutet das in der Praxis? Was bedeutet das in der Praxis? Und 1. Petrus 2, Vers 9 haben wir letzte Woche gelesen. Da stand, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Also diese Würdigung, dass Gott uns da rausgeholt hat, dass er uns würdigt und sich unserer erbarmt hat. Und dann ist die Konsequenz daraus, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt, aber ich ermahne euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Alles im Neuen Testament macht das deutlich, dass Gott uns gewürdigt hat, diese königlich-priesterliche Ebenbildlichkeit hier zu leben. Und das auch in diesem Bild des Tempels. Und wenn Menschen dir oder mir als ernsthaften Nachfolger Jesu begegnen, dann ist das so, als kämen sie im Grunde genommen zum Tempel und erleben, wie es ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Das ist unser Job. Dass Menschen, die uns begegnen, einen Eindruck davon bekommen, was es heißt, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Weil dieser Gott in uns lebt, weil er uns gerufen hat, ihn in dieser Welt zu verherrlichen. Und ich weiß, das klingt ein bisschen mystisch, aber ich lade euch ein, nochmal hinzugehen und Johannes Kapitel 4 zu lesen, als Jesus sich mit der Frau am Jakobsbrunnen unterhält. Und die dann sagt, ja, unsere Vorfahren haben hier auf dem Berg und eure, ihr geht ja immer nach Jerusalem und so, ne? Und was sagt Jesus? Es kommt eine Zeit, da ist das vorbei und sie ist jetzt schon da. Dann werden die Leute weder auf dem Berg noch auf dem Berg anbeten. Ne? Die Menschen werden Gott woanders begegnen können. Und das immer da, wo sie auf uns treffen, die wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Und das ist ein springender Punkt. Und wenn wir mal darüber nachdenken oder mal die Geschichten und Zeugnisse vieler Menschen hören, dann stellen wir tatsächlich fest, dass die meisten Leute nicht dadurch zum Glauben kommen, dass wir tolle Argumente haben, damit sie glauben sollen, sondern sie kommen meistens zum Glauben, weil das, was sie erleben an Gemeinschaft, an Christen, sie irgendwo packt und sie merken, die sind anders. Das ist eine Tempelbegegnung, die die Menschen haben. Auch wenn wir das vielleicht anders benennen würden. Aber die Gemeinschaft mit Gott und der Auftrag zu herrschen, der ist ja in Eden verloren gegangen durch die Sünde. Und wir müssen irgendwann mal darüber reden, wie die Bibel tatsächlich auch Sünde in der Tiefe auch definiert. Und Jesus hat das aufgenommen wieder in seinem mit dem Königreich, das angebrochen ist. Und wir warten auf die Ewigkeit. Wir haben schöne Lieder gesungen, die das deutlich machen. Und ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen so früh aufgestanden ist, dass er die Morgenröte gesehen hat. Aber das war toll heute Morgen. Keine Ahnung, wer es gesehen hat. Aber das, was wir gerade machen, ist in der Morgenröte der Erlösung oder der Welterlösung zu leben. Wir sind jetzt schon im Reich, aber die Vollendung kommt, wenn Gott die gesamte Schöpfung erlöst, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und das ist cool. Und dann wird vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn möglich sein. Dann wird das, was anfangs gedacht war in Eden, wieder neue Realität sein. Und dieses Reich Gottes, das Jesus begründet hat, das ist so besonders, und das lesen wir im Neuen Testament, dass es Menschen auf die Knie zwingt. Ich dachte dann so als erstes an die Geschichte mit Petrus und dem Fischfang, ne, wo Jesus eben hingeht und sagt, werft die Netze nochmal aus. Und Petrus dann begreift, boah, bei dir geht's nicht mit rechten Dingen zu. Ne, und er fällt vor ihm nieder und erkennt an, er ist der Besondere. Andere Kämmerer aus dem Morgenland, Apostelgeschichte 8, der will dann ins Wasser. Der versteht vom Lesen des Propheten Jesaja und den Erklärungen, die er bekommt, dass das eine Aufforderung ist, eine 180-Grad-Wende zu machen, ins Wasser zu steigen und sich diesem Jesus, der schon regiert zur Rechten des Vaters, diesem Jesus anzuschließen. Herrschaftswechsel. Dieses Reich führt Menschen auf die Knie, damit da unten auf den Knien ein Herrschaftswechsel passiert. Darum geht's. Und dieser Herrschaftswechsel ist ja nicht nur eine Sache für einen Moment, sondern dieser Herrschaftswechsel ist das, was wir als Nachfolge, als Jüngerschaft bezeichnen. Und wir haben zuletzt, ich, Stefan, diesen Satz geprägt. Es geht darum, Jesus zu folgen, wirklich nah an ihm bleiben zu wollen oder auch zu wollen, so zu werden, wie er ist und auch zu wollen, das zu tun, was er sagt. Das ist die Konsequenz von Herrschaftswechsel. da passt kein Blatt mehr dazwischen. Und Jesus selber ist jemand gewesen, der immer klar herausgefordert hat, Stellung zu beziehen. In Johannes 6 redet Jesus mit den Menschen, die ihm folgen. Der redet da über das Brot des Lebens. Er redet darüber, dass man ihn essen und ihn trinken oder sein Blut trinken muss und so weiter. Also eine ziemlich schwierige Predigt, würde ich mal sagen. Und die Leute waren wirklich verwirrt. Die waren auch ein bisschen angefressen. Und viele derer, die ihm gefolgt sind, sind gegangen. Vers 66. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Die Antwort von Petrus in meinen Worten: Nee, wieso? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist doch unser König. Und der Unterschied zwischen denen, die gingen und denen, die blieben, war die Bereitschaft letzterer, alles für den König zu geben. Herrschaftswechsel. Und dieser Herrschaftswechsel, der uns auf die Knie gezwungen hat, der beinhaltet der ist Nachfolge. Das heißt Nachfolge. Das heißt Kreuz und Joch. Das heißt Blut und Schweiß. Das heißt für Jesus, für diesen König, alles zu geben. Und dieses Reich Gottes expandiert und das vibriert vor Leben nur dann, wenn wir auch wirklich tun, was der König sagt. Also dieses, was ich immer sage mit Copy und Paste. Inklusive Kreuz und Joch, inklusive Blut und Schweiß. Das ist kein Spaziergang. Nachfolge ist kein Spaziergang. Aber lohnt sich das? Wenn man hier auf Erden lebt, hat man manchmal den Eindruck, nee. Aber die Erde ist nicht alles. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und das, was Jesus uns in Aussicht stellt, das ist das, was uns eigentlich treiben sollte, weiterzumachen, weil die Vollendung kommt für Nachfolger. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, und mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Ihr erinnert euch, Eden, ne? Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und dabei sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Sie bedürfen des Lichts nicht, keiner Lampe, nicht des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten, und dann kommt's. Und sie, das sind wir, werden regieren. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden weitermachen mit Regieren. Und dieses neue Jerusalem der Offenbarung, das, was uns in Aussicht gestellt ist, am Ende unserer Nachfolge, diese unglaubliche Hoffnung zu haben auf das, was da kommt, dieses neue Jerusalem, von dem die Offenbarung spricht, das ist vor allen Dingen auch zuerst mal, das ist uns nicht so bewusst, aber dieses neue Jerusalem ist ein Bild auch tatsächlich dafür, dass der Himmel auf die Erde kommt. Denn das wird ja beschrieben, dass dieses neue Jerusalem praktisch auf die Erde kommt. Und dann ist da der Strom des Wassers des Lebens, wieder so eine Metapher, die in der ganzen Bibel überall auftaucht, genauso wie der Baum des Lebens. Warum macht die Bibel das? Dann der Thron Gottes und des Lammes. Beide regieren mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt steht dieser Baum des Lebens, der uns auch überall begegnet. Und das ist das Wichtige hier. Die Blätter des Baumes bringen Heilung für die Nation. Irgendwann gibt es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei, ja. Aber Offenbarung 22 spannt den Bogen von Genesis 1 der Baum des Lebens da und an vielen anderen Stellen, wo der uns im Bild begegnet in der Bibel und am Ende nochmal. Und sie zeigt uns, dieser Baum des Lebens hat aktuell im Jetzt immer noch das Ziel, dass die Nationen Heilung erleben. Das ist Reich Gottes jetzt. Das ist unser Job, hinzugehen und diese Blätter zu sein, die dieser Welt auch Heilung bringen. Der Baum des Lebens in Eden und in der Offenbarung sind übrigens aus demselben Holz wie das Kreuz, an dem Jesus hing. Denn der Baum des Lebens in der Bibel ist ein Bild für Christus. Und das ist der springende Punkt. Die ganzen Bilder und Stories, die die Bibel immer wieder wiederholt, die ziehen sich wie Fixpunkte entlang so einer Linie, die die Schrift erzählt und die immer und immer wieder zu Jesus führt. Das Zentrum allen und allen. Und die in Offenbarung 22 genannten Diener, die Gott anbeten, da ist die Überraschung, dass der letzte Vers, den wir gelesen haben, eben sagt, dass auch wir dann, die wir anbeten, selber ewig herrschen werden. Wie auch immer das aussieht. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit dem zu tun, was Gott in Eden eben auch geplant hat, weil Gott mit Offenbarung 22 nochmal da anknüpft, wo die Würdigung von uns als Ebenbildern im Garten Eden das erste Mal passiert ist, wo Gott eigentlich wollte, dass wir königlich, priesterlich dienen und gärtnern und diese Welt beackern, dass wir Unkraut rupfen, dass wir Boden kultivieren, damit Wachstum geschieht. Alles, was Gott tat und tut, ist auf Wachstum angelegt. Nicht, weil er uns unter Druck setzen will, sondern weil es Spaß macht, für ihn zu gärtnern. Aber dafür müssen wir in seinem Reich sein. Weil das ist da, wo wir gärtnern können. Und wenn wir unser Alternativreich aufbauen, so wie damals in Eden, indem wir sagen, nee, Gott, lass uns mal alleine machen, dann geht's in die Hose. Dann wird's nicht passieren. Und das Interessante ist, gerade auch an dieser Linie von Genesis 1 bis in die Offenbarung, die ganzen Bilder. Gott schuf, ne? Das erzählt die Schrift, 6 Tage. Und was haben diese Tage für eine Eigenart? Es ward Morgen und Abend oder Abend und Morgen ein neuer Tag. Und dann kommt der 7. Tag, an dem Gott ruhte. Und es ward Abend und Morgen ein neuer Tag. Korrekt? Bibelkenner? Korrekt? Quiz? Nee. Der 7. Tag, der Schabbat, hatte keine Begrenzung. Und damals schon hat Gott angedeutet, oder die Schreiber der Genesis angedeutet, dass der ewige Schabbat ein ewiger ist. Und das spannt den Bogen hin zur Offenbarung 22 unter anderem auch. Der hat keine Begrenzung. Jesu Reich, das vor 2000 Jahren offiziell begann, wo er dann König wurde, diese Schöpfung oder das, was er damit auch begonnen hat, eben ist für uns wie eine Morgenröte, die hinführt auf etwas noch viel, viel Schöneres, noch viel, viel Größeres. Aber bis dahin können wir in dem arbeiten und ackern, was er schon angefangen hat. Und nicht als Last, weil uns das quält und weil das lästig ist, sondern weil es eine totale Freude ist, in diesem Garten Eden, der seinen Anfang wieder genommen hat, in den Anfängen ist, wieder neu bis zur Perfektion zu kommen, für Jesus zu ackern, als Gärtner. Und dieses Bild, auch vom Baum des Lebens, dessen Blätter Heilung bringen für die Nationen, das macht nur Sinn, wenn wir das nicht nur auf die Zukunft sehen, weil die Heilung bringen wir jetzt. Die können wir nur jetzt bringen. Jetzt den Nationen das Evangelium bringen. Jesus ist dieser Baum des Lebens und Jesus hat immer wieder andere Bilder genommen, die Ähnliches ausdrücken wollten, wie den Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und was ist die Aufgabe? Dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und diese Frucht hat viele, viele Facetten, aber eben unter anderem den Nationen Heilung zu bringen, die Dinge und Werte zu tun, die Jesus mit Blick auf sein Reich gepredigt hat. Das ist eine ganze Menge Zeug, was es da zu tun gibt, positives Zeug. Und diese Wirkung von uns Christen, die wir in dieser Welt hinterlassen, die ist oft so schwach, die ist oft so blass. Und ich glaube, und ich habe das für mich, meine Generation von Christen, und da gehören wir ja im Grunde genommen viele von uns vom Alter her dazu, wir sind immer selbstzentrierter geworden. Unsere Gemeindeentwicklung deutschlandweit und nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt im ganzen Westen hat sich immer stärker auf das Selbst konzentriert. Wir haben immer mehr auf uns geguckt, wir haben uns um uns selber gekümmert. Und man ist ja nicht traurig, wenn man unter sich bleibt, weil dann kennt man sich, das ist kuschelig. Da weiß man, wer auf einen zukommt und wie man mit dem umgehen muss. Oder man weiß, ja, der Pastor, wenn der da vorne steht, der predigt 20 Minuten. Wenn der andere da vorne steht, der hat immer Überlänge. Aber wir kennen uns. Man geht dann kein Risiko ein, wenn man unter sich bleibt. Aber der Wille Gottes ist Wachstum. Reich Gottes ist eine Wachstumskultur. Und ich habe davor, das vorletzte Predigt, die ich gehalten habe, über Apostelgeschichte 2. Das ist das, was er möchte. Dass wir das leben. Und je nach Prägung kommt, oder zumindest kam in meiner Realität von Gemeinden und Dienst, auch dazu, dass man sich dann ganz, ganz viel auf die Zukunft konzentriert hat. Also ein unbiblischer Zukunftsfokus, wo man so gedacht hat, nee, irgendwann kommt dieser Himmel und dann ist gut. Wir müssen gucken, dass wir das hier unten loswerden. Das ist alles anstrengend. Wir können missionieren und so weiter. Aber Hauptsache, die Vollzahl der Heiden geht ein, damit Jesus hier unten endlich das Licht ausknipst und wir da oben unendlich feiern können. Das ist so oft meine Denke gewesen. Und das hat Gott verändert, weil er mir bewusst gemacht hat, es geht nicht nur darum, hier zu sein, um allen Leuten zu sagen, bekehr dich, damit du in den Himmel kommst, sondern Tempel Gottes zu sein, Heilung zu bringen für die Nationen, ist weit mehr, als Leuten zu sagen, du, es gibt einen Weg in den Himmel zu kommen. Es ist mehr. Es gehört auch dazu, aber es ist mehr. Und ich glaube, Jesus würde sich im Grab rumdrehen, wenn es ihn hätte halten können, wenn er das sieht, was Gemeinde Jesu gerade im wohlhabenden Westen alles lebt, an Bequemlichkeit, an Selbstzentriertheit. Ich glaube, das tut ihm weh. Und ich finde gut, dass wir als Gemeinde anfangen, umzudenken, dass wir anfangen, aufeinander zu schauen, dass wir anfangen zu gucken, wie können wir als Gemeinschaft wirklich ein effektiver Tempel sein in unserer Zeit, in unserer Region, in unserer Gesellschaft. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen nicht zu denen gehören, die auch bequem werden, trotz Sofas. Coole Sache mit den Sofas, aber wir dürfen nicht bequem werden. Und was Gemeinde ausmacht, ist eben wirklich dieser Wunsch zu wachsen. Nochmal zurück, das Kernthema Jesu tut Buße, denn das Reich Gottes ist jetzt da. Und diese Buße, das ist eine Option. Ja? Ob wir Buße tun wollen oder nicht, das ist eine Option. Wenn wir nicht Buße tun wollen, wenn wir sagen, nö, kein Bock, dann respektiert Jesus das. Aber wenn wir die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, nee, ich möchte für Jesus leben, ich möchte in diesem Reich Nachfolger sein, dann ist das, was danach kommt, keine Option mehr. Dann gehören wir ihm. Dann haben wir es ihm gesagt. Du kannst mit uns rechnen. Dann haben wir eingewilligt, in seine Nachfolge zu treten. Dann ist er der König. Sein Reich ist das Reich. Nicht mein Alternativreich ist der Reich. Nicht mehr ich ist das Reich. Nicht mehr ich bin der König, sondern Jesus gehört der Thron. Und ich muss Platz machen. Das ist Nachfolge. Und eben diese gute Nachricht, von der wir immer reden, das ist kein weichgespülter Terminus technicus für bekehr dich, damit du in den Himmel kommst, sondern Jesus hat, wann immer er Euangelion gesagt hat, wann immer Jesus Evangelium gesagt hat, wann immer er gesagt, die gute Nachricht ist, könnt ihr nachlesen, er hat's immer mit Reich Gottes verknüpft. Immer mit Reich Gottes. Und das sollte uns zu denken geben. Ich rede nicht davon, dass es keinen Himmel gibt. Versteht mich nicht falsch. Aber wir müssen, glaube ich, neu lernen zu sehen, wie stark Jesu Fokus auf dem Reich Gottes und der Nachfolge im Jetzt tatsächlich war. Damit wir anfangen, das auch ein bisschen ernster zu nehmen und tatsächlich gute Werke tun, die er zuvor bereitet hat, Epheser 2, Vers 10, haben wir letzte Woche auch gelesen. Da sind gute Werke, die hat er geplant, damit wir sie tun. Unabhängig davon, ob wir 25 oder 75 sind. Ne? Da ist genug zu tun an Copy und Paste. Und wir sind auf dem Weg, glaube ich, auch als Gemeinde, ja, zu begreifen und zu verstehen, dass wir aktiv mittendrin sein sollen. Und dass wir nicht zu denen gehören wollen, die nur irgendwie dabei sind, sondern dass wir was bewegen wollen für Jesus. Und dass das in vielen Gegenden und in vielen Gemeinden nicht passiert, glaube ich, hat ganz, ganz viel mit dem Überfluss zu tun, in dem wir leben. Wir haben viel. Und das, was wir haben, fordert unsere Zeit. Wir haben auch viel Freizeit. Und wir setzen immer mehr Zeit auch ein für unsere Freizeit. Und im Grunde genommen stehen wir immer in der Gefahr, irgendwo unser Alternativreich trotzdem zu bauen, obwohl wir eigentlich Jesus Christus in seinem Reich folgen. Dieses Nee, danke oder Nö, ohne mich oder wie auch immer. Und dieses Alternativreich, von dem ich eben gesprochen habe, was in Genesis in Kapitel 3 bis 11 beschrieben wird, in Kapitel 11 endet das mit dem Turmbau zu Babel. Ihr erinnert euch. Und ich bin gleich fertig. Und diese Situation, die hat im wahrsten Sinn des Wortes einen ganz traurigen und endgültigen Höhepunkt gehabt damals in Babel mit einer totalen Verwirrung der Sprachen. Und auch da wieder interessant, die Bibel, wie sie den Bogen dann spannt, hin zur Apostelgeschichte, wo Gott dieses Gericht umkehrt an Pfingsten und wo von dem Gericht der Sprachenverwirrung, wo es dann dazu kommt, dass Jesus sein Versprechen erfüllt und den Heiligen Geist sendet an seine Nachfolger und sie in der Power des Heiligen Geistes mobilisiert. Und was passiert? Sie sprechen die Sprachen der Nationen, die da gegenwärtig waren und denen wir Heilung bringen sollen. Und auch da wieder so eine Verbindung vom Sprachenchaos zum Sprachenwunder. Und die Gründung der Gemeinde damals, vor 2000 Jahren, als die Gemeinde noch unschuldig und gesund war, zeigt, dass sie ein wirklich kraftvolles Instrument geworden ist für die Ausbreitung des Königreichs. Und wir müssen, glaube ich, lernen, das wieder ganz neu an uns heranzulassen. Auch diese Apostelgeschichte 2 Stelle, die uns aus den Ohren rauskommt. Aber das nochmal ganz neu zu bedenken, darüber wirklich zu meditieren, ja, zu meditieren, nachzudenken, was das bedeutet. Weil damals wuchs das Reich, es expandierte. Und ich glaube, aufgehört hat das 333 nach Christus, als Konstantin dann der Verfolgung der Christen ein Ende gemacht hat. Und ich sag mal sinnbildlich, Gemeinde Jesu angefangen hat, sich in Reihen zu setzen und nicht mehr im Kreis. Dann liest das nach. Und mein Wunsch persönlich ist, und da habe ich richtig Bock drauf, mit Menschen unterwegs zu sein, die diese positive Radikalität von Apostelgeschichte 2 leben wollen. Die möchten, dass sich dieses Reich Gottes ausbreitet, dass es wächst. Und wir stehen vor der Herausforderung, uns immer wieder neu zu fragen, wo erlauben wir mehr Alternativreich, dessen König wir sind, und zu wenig Reich Gottes, dessen König Jesus ist. Es wäre cool, wenn wir so eine Predigt nehmen, uns da gedanklich auch über den Sonntagmorgen hinaus mit beschäftigen und uns ganz ehrlich die Frage stellen, wie sieht das aus mit dieser Reichsgottes-Idee in meinem Leben? Wie viel Reich Gottes will ich leben? Wie ich gesagt habe, ich frage mich manchmal, ob ich nicht zu viel habe, ob mein Leben nicht zu voll geladen ist, ob da nicht zu viel ist, um das ich mich kümmern muss, und das Reich Gottes fällt hinten runter. Ich will das nicht, sondern ich möchte Buße tun und Himmelreich ist jetzt leben. Vor dieser Frage, das ist eigentlich diese Eden-Frage und diese Eden-Entscheidung, stehen wir im Grunde genommen jeden Tag neu. Vertrauen wir dem König, folgen wir ihm in sein Reich, aber auch in seinen Reichtum? Oder leben wir in unserem Reich? Ich möchte beten. Und ich werde ausnahmsweise ein Gebet lesen. Ich habe Kolosser 1, 9 bis 14 umgeschrieben. Das ist ja ein Gebet, das Paulus betet. Und ich möchte euch bitten, ganz bewusst auch nach 42 Minuten trotzdem nochmal zuzuhören und das mitzubeten und innerlich hoffentlich wirklich euer Amen dazu zu sagen. Ich bitte dich, Gott, dass du uns durch deinen Geist alle erforderliche Weisheit und Einsicht schenkst, um deinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Weil nur dann können wir ein Leben führen, das, durch das du, Herr, geehrt wirst und das dir in jeder Hinsicht gefällt. Und dann werden wir imstande sein, immer das zu tun, was gut und richtig ist, sodass unser Leben Früchte tragen wird. Wir werden dich, Gott, immer besser kennenlernen. Du, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wirst du uns mit der ganzen Kraft ausrüsten, die wir dafür brauchen, um in jeder Situation zu dir zu stehen und geduldig von dir zu erzählen. Wir freuen uns und wir danken dir, lieber Vater, dass du uns Würde verliehen hast, an dem Erbe teilzuhaben, das du in deinem Licht für uns, dein heiliges Volk, bereithältst. Du hast uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hast uns in das Reich versetzt, in dem dein geliebter Sohn, König Jesus, regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Was für ein Vorrecht. Amen.